Dann fangen wir an mit einem kurzen Update zum Leasing. Die Idee war ja, Sie über die ersten Auswertungen des ISB-Staffs zu den eingegangenen Stellungnahmen zum ID zu informieren, zu den spezifischen Auswertungen, zu den Investoren- bzw. Analysten-Feedbacks hatten wir in den letzten Sitzungen bereits schon mal gesprochen. Der zusätzlich beigefügten Unterlage, die Sie erhalten haben, lagen eben die schriftlichen Stellungnahmen zugrunde. Und die Unterlage, die Sie erhalten haben, stellt wiederum eine Zusammenfassung einer 76-seitigen Auswertung dar, die allerdings auch nur einen allgemeinen Überblick liefert. Dieser Auswertung liegen dann halt die, wie gesagt, die 638 schriftlichen und auch die weiteren Stellungnahmen zugrunde. Die Unterlage, die Sie haben, war Gegenstand der Erörterung in der November-Sitzung des IASB. Allerdings sind bislang kaum klare Positionen ableitbar, da auch sehr viele unkonkrete Formulierungen gewählt wurden. Das wurde auch durch das IASB bzw. das FESPI-Board kritisiert. Prozentuale Angaben oder regionale Auswertungen hätte man für hilfreicher erachtet und hat sich das halt auch dann für die nächsten Sitzungen erbeten, um daraus dann halt wirklich ein klares Meinungsbild zu den einzelnen Themen ableiten zu können. Entsprechende Auswertungen sind dann halt auch für die einzelnen anstehenden Redeliberations vorgesehen. Und zum jetzigen Stand gibt es dementsprechend noch keine konkreten Handlungsvorschläge zu benennen oder auch noch keine vorläufigen Entscheidungen seitens des IASB bekannt zu geben. Von den Themen, die in der mitgelieferten Unterlage adressiert sind, wurden in der November-Sitzung des IASB in erster Linie die Themen Leasingnehmer und Leasinggeberbilanzierung diskutiert. Da kam halt nochmal zum Ausdruck, dass in Bezug auf die Leasingnehmerbilanzierung geteilte Meinungen bestehen, aber überwiegend halt eine Unterstützung des Right-of-Use-Ansatzes durchaus zu erkennen ist.
Bei den Investoren und bei den Usern, ansonsten steht da nicht überwiegend, da steht many und dann beim anderen many sind auch dagegen. Also da, ich teile ihre Probleme, das ist überhaupt nicht quantifizierbar, aber da steht nicht die Mehrheit für.
Nee, also auf Basis der Unterlage steht tatsächlich einmal many stimmt zu, wiederum many sind dagegen. Ja. In dem Gespräch ist allerdings irgendwie dann doch seitens des Boards die Erkenntnis geäußert worden, dass das als die überwiegende Anzahl angesehen wird und daraus wurde dann auch die Konsequenz abgeleitet, dass genügend Unterstützung besteht, um halt mit dem Projekt an der Stelle auch voranzuschreiten, weil ja vorher auch schon mal in Diskussion war, ob man das Leasingprojekt an der Stelle nicht beenden oder abbrechen sollte. Das ist dann aber an der Stelle jetzt erstmal vom Tisch. In Bezug auf die Leasinggeberbilanzierung, da ist es etwas eindeutiger. Da wurde deutlich weniger Unterstützung für die vorgeschlagenen Änderungen zum Ausdruck gebracht. Nach Ansicht vieler könnte IAS 17 eben bleiben. Und die Symmetrie zwischen der Leasinggeber- und der Leasingnehmerbilanzierung wird zwar von vielen als wünschenswert erachtet, jedoch nicht als zwingend angesehen. Ansonsten, was auch vorher schon bekannt war, dass die Leasinggeber die Kosten höher einschätzen als den Nutzen und auch, dass die Komplexität kritisiert wird. Das waren so die allgemeinen Punkte, die an dieser Stelle besprochen wurden. Wesentlicher Gegenstand der Diskussion des Weiteren war dann auch noch das weitere Vorgehen. Das ist in Ihrer Unterlage die Textziffer 23. Auch da kamen wieder verschiedene Ansichten zum Ausdruck. Die einen möchten zuerst das Leasinggebermodell diskutieren, um das Thema vielleicht vom Tisch zu haben, wenn man doch an IAS 17 festhält. Andere sagen, es sollte zuerst diskutiert werden, ob denn eine Symmetrie zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer intendiert wird. Also ob man das wirklich losgelöst voneinander betrachten kann oder ob es nicht Abhängigkeiten gibt, sodass das Thema dann doch als Paket zu erörtern wäre. Wiederum andere haben gesagt, dass eigentlich müsste man mit Definition und Anwendungsbereich beginnen. Und als Konsequenz des Ganzen kam, dass keine Entscheidung gefällt wurde. Ergebnis war, dass dem Staff überlassen wird, welches Thema er zu welchem Zeitpunkt dann in die Redeliberations einbringt. Ergänzend muss noch gesagt werden, dass das Thema Leasing nicht auf der Dezember-Agenda des IASB steht, sodass das eigentlich dann auch zum jetzigen Zeitpunkt alles wäre, was von meiner Seite auszuführen wäre.
Von meiner meiner Seite, ob ich es richtig verstanden habe, man, dieses Thema, ob man das Ding komplett einstampft und beim 17 bleibt mit Disclosure, das ist vom Tisch. Da sagt man, nee, wir werden jetzt auf jeden Fall weitermachen. Zumindest mit der Leasing-Nehmer-Seite.
Also man wird es auf alle Fälle weiter erörtern.
Aber es könnte auch sein, dass in der Erörterung rauskommt, wir bleiben beim alten 17er.
Für alle. Zumindest für die Leasinggeber. Für die Leasingnehmer ist es eher unwahrscheinlich, aber derzeit ist es, also es wird natürlich ergebnisoffen diskutiert, aber ich halte es für äußerst unwahrscheinlich.
Ein Aspekt ist meines Erachtens noch nicht aufgekommen, das ist der zwischen IASB und FASB und der Konvergenz, denn ich sehe immer noch den FASB früher einknicken als den IASB, und wenn der FASB einmal eingeknickt ist, dann wird die Luft dünn.
Und man muss sich natürlich überlegen, naja, was entwerfe ich jetzt eigentlich oder wo wird der Mittelweg sein? Und wenn ich irgendwie wieder einen Mittelweg habe, ist es dann nicht nochmal nötig, noch einen Exposure Draft wieder raus zu ballern, weil ich ja nicht wirklich auf den letzten reflektiere. Also insofern allein vom Timing her wird es interessant, über welche Zeiträume wir da sprechen.
Ohne uns allen damit die Zeit stehlen zu wollen, ich kann mich nicht entsinnen, dass es schon mal 3 Exposure Drafts gegeben hat. Ich kann mich, ja, das heißt, ab dem zweiten oder um den zweiten herum wird angefangen zu spielen über Supplement oder was auch immer. Also offiziös hat es, glaube ich, bisher noch keinen dritten Exposure Draft gegeben, aber man muss ja immer irgendwann mal anfangen, sonst wird das ja nichts. Was wir bei ASAF damit machen, weiß ich noch nicht. Ich vermute mal, dass nach wie vor die Fronten unterschiedlich sind und dass insbesondere auch das Verständnis, ob denn nun die Investoren alle dafür gestimmt haben oder nicht, sehr unterschiedlich gelesen werden.
Ich denke, was eine Diskussion vielleicht nochmal tatsächlich aufbringen könnte, wäre, sich nochmal über den Scope Gedanken zu machen. Das Ziel war ja im Grunde genommen, sämtliche Leasingverhältnisse auf die Bilanz zu nehmen. So, und die Frage, die man sich doch ernsthaft stellen kann, ist, was erhöht jetzt den Informationsnutzen, wenn ich sage, okay, jetzt gehen auch 3 PKWs und 2 Geschirrspülmaschinen, die gemietet worden sind, mit auf die Bilanz eines Unternehmens, das eine Bilanzsumme hat von 700 Millionen Euro. Also bringt das jetzt diesen riesen Kick? Bringt es den riesen Kick, wenn ich sage, ich gucke, vergleiche mal, wie Unternehmen die Wesentlichkeitsschwelle bei einer sofortigen Aufwandsverrechnung von erworbenem Vermögen legen und vergleiche das mit entsprechenden Leasingverhältnissen. Ich unterscheide 2 Arten. Ich kann einen Kopierer für 5.000 Euro kaufen oder ich kann einen Mietvertrag über einen Kopierer, der 5.000 Euro wert ist, für 3 Jahre abschließen. Dann wäre das kein Short-Term-Lease mehr, das Ding müsste drauf auf die Bilanz. Bei 5.000 Euro würden viele nicht mal zucken, die würden das sofort in Aufwand buchen, wenn sie das Ding direkt kaufen würden. Haben wir hier in irgendeiner Form eine Umwucht. Sodass man sich vielleicht zunächst mal überlegen sollte, bei welchen Gütern haben wir denn eigentlich heute das fundamentale Problem? Und ich glaube, wenn man das so abschichtet, dann merkt man relativ schnell, es sind eher länger laufende Leasingverhältnisse und es sind vor allen Dingen dieses über Investitionsgüter, die wehtun. Flugzeuge, Schiffe, Hotels im Zweifelsfall. Das ist eigentlich die Grundgesamtheit, die man mal ursprünglich sehen wollte. Aber nicht die letzten Kaffeedrops, die in irgendeiner Form da rumfliegen und vielleicht geleast worden sind. Ich glaube, wenn man da tatsächlich sich ehrlich mal zurückstellen würde und sagen würde, was ist denn das, was jetzt wirklich in irgendeiner Form den Einblick erhöhen würde, dann glaube ich, könnte man sehr viel schneller zum Schuss kommen, als dass man versucht, im Grunde genommen hier alles und jedes, was nicht nied- und nagelfest irgendwo auf die Bilanz zu bringen. Denn dann kriegt man diese Probleme mit der Abgrenzerei, was ist ein Service, was ist ein Lease und all diese ganzen Follow-up-Fragen. Ja, und ist kurzfristig nun 1 Jahr oder soll es nicht doch lieber 2 Jahre werden oder so?
Ehrlich gesagt, Andreas, sehe ich da nicht das Problem. Weil wenn du 3 Autos bei dir hast, ja, und das ist ein Milliardenunternehmen, da würden wir uns gar nicht darüber unterhalten. Da würden wir als Abschlussprüfer sagen, immaterial, forget it. Da wird die Prüfstelle sagen, immaterial, forget it. Wenn ich aber 5.000 PKWs habe, dann wird es, ja, möglicherweise nicht. Das war jetzt eine Vermutung von mir, aber das sind ja nicht die Themen. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ich glaube, dafür brauchen wir auch keine Regelung. Aber wenn du 5.000 Autos hast, wo die sagen, jedes Einzelne, also eigentlich würde ich sagen, das Thema ist für mich eindeutig über Materialität. sowieso schon. Das muss ich nicht in dem Standard hier regeln. Ich bin eher ein bisschen, wenn ich jetzt mal zurückgehe zu diesem Thema Lease-Accounting-Modell, bleiben wir beim Alten und beim Leasing-Nehmer machen wir das Neue. Da sage ich, jetzt ist ja die Kapitulation vor dem Wahnsinn dann endgültig. Ja? Dann habe ich in einem Standard zwei Modelle drin. In dem einen habe ich Right of Use, wo ich sage, ich hole aus dem Asset etwas raus, dieses Recht, das mache ich beim Leasing-Nehmer und beim Leasing-Geber bleibe ich bei der guten Alten, das ist entweder, ich sage jetzt mal, ein Kauf oder eine Vermietung, ein Service. Das noch irgendjemandem klar zu machen, mal ganz abgesehen von, wenn ich jetzt Leasingnehmer und Subleasinggeber bin und so weiter, dies alles auf jeden Fall, da muss ich sagen, das halte ich für vollkommenen Unsinn. Also ich glaube, dass ISB Forenz sich immer mehr, löst immer mehr das grundsätzliche Konzept auf, was man befürworten kann, was man nicht muss. Und deswegen ist der Standard für mich immer mehr ein Battlefield, wo man am Ende sagt, je schneller ihr den in die Tonne haut, umso besser. Ja, also deswegen war meine Frage eben auch nochmal, ja, da bin ich wirklich mal auf die wirklichen Zahlen. Wenn das Staff hier keine Zahlen reinschreibt, dann wird aber mündlich wird da erzählt, ja, die Majority war schon doch dafür. Dass ich dem nicht allzu viel Vertrauen entgegensetze, was da vom Staff erzählt wird, mag man mir nachsehen, ja, aber nur was hier jetzt noch diskutiert wird, also wir meinen beim Leasinggeber, beim alten Leasinggeber, beim neuen, dann sagen, was ist das denn? Also, dass dann das Board in London von keinem halbwegs Intelligenten mehr ernst genommen wird. Wenn solche Standards rauskommen, dann muss ich mich nicht wundern. Dann kann ich mir noch nicht hinstellen und sagen, ach, ich bin ja total überrascht, dass ich auf einmal so viel Gegenwind bekomme von allen Leuten. Ich muss sagen, wo leben die Leute denn? Gut, ich kenne es die 30, ich weiß, das ist nicht unbedingt jetzt so oder immer so. Ne? Aber also, wenn ich mir das anhöre, sorry, jetzt schwillt mein Kamm so ein bisschen, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, also weg mit dem ganzen Mist. Das ist, jetzt wird da rumgefuhrwerkt noch an so kleinen Dingen und so weiter. Also da muss ich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber das ist meine persönliche Meinung.
On this happy note gehen wir zum nächsten Thema über. Dann beginnen wir hier mit dem Peer-to-Business-Combinations.